Wann haben wir dich gesehen? Das ist unser Thema heute. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Das waren eben schon ziemliche Brüche. So diese Bildmeditation und dann ein frommes Lied und diesen starken Text aus Jesaja 58 und dann das Lied, was wir jetzt gesungen haben. Hast du Jesus schon einmal gesehen? Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich jeder, der Jesus liebt, ihn gerne mal live gesehen hätte. Leibhaftig. Nicht nur so in der inneren Vorstellung, so wie damals die Jünger. Sie haben Jesus in die Augen gesehen. Sie haben seine Umarmung gespürt. Sie haben erlebt, wie er barmherzig mit einem Gelähmten umgegangen ist. Oder wie er eine erniedrigte Frau hochgehoben hat und aufgerichtet hat. Wir singen das ja auch manchmal. Jesus, ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Auf welche Weise suchst du das Angesicht Gottes? Was ist deine Vorliebe in der Begegnung mit Jesus? Mancher ist ganz stark im Gebet. So diese intime Zwiesprache, das ist so sein Lieblingsort der Begegnung mit Jesus. Ein anderer ist stärker im Wort Gottes verankert. Das sind ja keine Gegensätze, aber ich denke, die meisten von uns haben so ihre Lieblingsorte, wo sie Jesus treffen. Und wieder eine andere sagt, Gemeinschaft, das ist es. Mit anderen Christen zusammen zu sein, Gottesdienst zu feiern. Ein anderer sagt, Musik und Lobpreis, da geht mein Herz auf, da bin ich in der Nähe Gottes. Oder ein anderer sagt, die Ruhe und die Schönheit der Schöpfung, da bin ich Gott besonders nah, da sehe ich ihn sozusagen am Werk. Wo suchst du Jesus am liebsten? Auf einem oder auf all diesen Wegen, was ist dein bevorzugter Treffpunkt? Und dann kann es passieren, dass auf einmal genau an der Stelle, wo du gerne immer Jesus begegnet bist, nicht mehr viel passiert. Jemand, der Lobpreis liebt und die Nähe Gottes erlebt hat im Lobpreis, auf einmal merkt, ich erlebe diese Nähe nicht mehr. Oder es sogar sein kann, dass im Gebet auf einmal eine Dürre da ist und wenig Begegnung stattfindet. Oder dass dir das Wort Gottes wenig sagt. Und vielleicht ist das dann ein Punkt, wo du weitergehst und einen neuen Treffpunkt suchst mit Jesus. Weil er möchte, dass du nicht nur einen Ort hast, wo du ihn treffen kannst, sondern es gibt so viele Orte und Möglichkeiten, ihm zu begegnen. Und mancher kommt vielleicht auch an einen Punkt, wo er merkt, diese individualistische Frömmigkeit, nur ich und Jesus, die kommt an ihre Grenze. Ich brauche Schwestern und Brüder. Ich brauche Beziehung, ich brauche Gemeinschaft. Jesus begegnet mir nicht mehr nur in diesem 1:1. Er hat sich da zurückgezogen, weil er möchte, dass ich mehr die Gemeinschaft seiner Leute suche. Also es kann sein, du bist in einer Glaubenskrise oder bist an einem Punkt, wo du merkst, das, was bisher in deiner Frömmigkeit sehr, sehr wichtig war, ist auf einmal gar nicht mehr so wichtig und es kann sein, dass Gott dich dadurch weiterführt. Heute wollen wir auf Worte Jesu hören, die uns noch einen anderen Weg zeigen, auf dem er uns begegnen will. Er zeigt uns etwas, ich sage es mal ein bisschen abstrakt, es wird schon noch konkret, von diesem geistlichen Geheimnis der Inkarnation, der Menschwerdung. Die Menschwerdung ist nämlich nicht vorbei, nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist. Und ich lese uns aus Matthäus 25 zunächst nur die Verse 31 bis 33 und später dann noch weiter. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Ziegen zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Jesus spricht vom Menschensohn. Und wenn Jesus von sich gesprochen hat, dann hat er meistens dieses eigentümliche Wort Menschensohn gebraucht. Das hat zwei wichtige Bedeutungen. Ich möchte nur eine jetzt nochmal unterstreichen, nämlich die Bedeutung, die auch für uns im Deutschen sofort offensichtlich ist. Jesus ist ein Sohn Adams. Jesus ist Mensch geworden, und zwar ganz Mensch. Ein Ebenbild Gottes, so wie jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und von ihm wird gesagt, er ist das vollkommene Ebenbild Gottes. Und das heißt, er ist auch der vollkommene Mensch. An ihm können wir sehen, was Menschsein bedeutet. Und Jesus hat alles Menschliche durchlebt. Das Schöne in Begegnungen, in der Natur, in vielen Freuden des Alltags. Und Jesus hat das Schwere durchlebt, durchlitten, Schmerzen, Einsamkeit, seelische Ängste, Not, kein Dach über dem Kopf. Jesus hat all das durchlebt und an seinem Tod, und wir feiern heute ja Abendmahl, da war er sozusagen am Tiefpunkt angekommen. Tiefer geht's nicht mehr. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst in der Beziehung war Stille und getrennt sein. Und dann hat Gott den, der an den Tiefpunkt gegangen ist, an die unterste Stelle des Menschseins, tiefer geht's nicht mehr, den hat Gott erhöht in der Auferstehung. Jesus sitzt an der Seite Gottes, in der Herrlichkeit, aber er ist erhöht worden aus diesem tiefsten Punkt des Menschseins. Und er sitzt dort als Sohn Gottes und als der, der Mensch geworden ist. Ich glaube, Jesus wird uns auch einmal als Mensch begegnen in der Ewigkeit. Und als der Erhöhte, so sagt er hier, wird er wiederkommen. Dieser Menschensohn, der am tiefsten Punkt war. Er kommt als der Erhöhte wieder in seinem Glanz, in seiner Schönheit, in seiner Macht. Er kommt wieder als der König und als der Richter. Und an ihm entscheidet sich das Schicksal eines jeden Menschen. Und hier steht aller Völker. Jedes Menschen ohne Ausnahme. An ihm entscheidet sich meine und deine Zukunft. An dem Gekreuzigten und an dem Auferstandenen. Und was sagt Jesus als erstes? Ich habe es eben schon mal gelesen. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Seit der Schöpfung wartet auf diejenigen, die zu Jesus gehören, dass das Reich Gottes in seiner Fülle kommt, dass endlich alles Leid vorbei ist, dass die Welt so ist, wie Gott sie sich vorstellt. Und Jesus sagt: Kommt her, das werdet ihr erben. Jetzt ist es soweit. Gesegnet die Menschen, die das erben, gesegnet die Menschen, die diese Hoffnung haben. Und dann im weiteren Verlauf dieses Bibeltextes sagt uns Jesus, wo wir ihn treffen können. Und zwar nicht in dieser zukünftigen Welt, sondern auf dieser Erde. Er sagt uns, wo wir ihn sehen werden. Da sind wir bei dem, was ich vorhin besprochen habe. Wo sehen wir Jesus? Und wie können wir ihm begegnen? Und er berichtet von diesem Geheimnis der Inkarnation. Ich lese uns seine Worte. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Das ist ein Wort, das einen erschüttert, wenn man es hört. Jesus sagt, ich begegne dir als ein Leidender, als einer, der Hilfe braucht. Jesus sagt, ich begegne dir durch Menschen in Not. Und er sagt es ganz persönlich. Ich war hungrig und durstig. Du gibst einem Durstigen zu trinken und Jesus sagt an anderer Stelle, kein Becher Wasser, den du aus Liebe einem anderen gegeben hast, wird verloren gehen. An ihn wird man sich noch erinnern im Reich Gottes, in der Ewigkeit. Du gibst etwas von deinem Besitz, damit jemand in Tansania eine Ausbildung machen kann und sich sein Brot selbst verdienen kann. Oder du gibst etwas von deinem Besitz, damit Menschen, die in Somalia in dieser schrecklichen Hungersnot Hunger leiden, zu essen bekommen. Und Jesus sagt, das hast du mir getan. Ich nehme es persönlich. Oder, so erzählte einer letzte Woche auch in unserer Gesprächsgruppe, du bedienst, und einige von uns tun das, einen Obdachlosen im Bistro SOS, gibst ihm zu trinken und zu essen, begegnest ihm freundlich als einen Bruder, obwohl er vielleicht gar nicht weiß, dass er dein Bruder ist, aber vor Gott sind wir alle Geschwister vor dem himmlischen Vater. Und Jesus sagt, das hast du mir getan dort am Tresen. Es gibt auch einen Hunger und Durst der Seele. Da ist ein Kind, das hungert nach Liebe. Und vielleicht sogar in deinem Beruf, als Lehrer, oder Erzieherin oder auch ganz privat, stillst du ein Stück von diesem Hunger nach Liebe in diesem Kind? Und Jesus sagt, das hast du mir getan. Wo hast du Jesus gesehen? Unerkannt begegnet uns Jesus in Menschen. Ich war fremd, sagt Jesus. Und du hast mir ein Zuhause gegeben. Ein Mensch auf der Flucht, in der Fremde. Wir haben die Bilder alle vor Augen. Und da wird jemand willkommen geheißen im fremden Land. Jemand, der ihm freundlich begegnet und vielleicht auch praktische Hilfe leisten kann. Aber manchmal ist auch schon ein freundliches Wort sehr viel. Und Jesus sagt, ich bin dir begegnet in diesem Fremden. Das hast du mir getan. Es gibt auch ein anderes Fremdsein, wo jemand dieselbe Sprache spricht, mitten unter vielen Menschen ist, aber alleine ist und sich selbst fremd fühlt, vollkommen fremd. Und du öffnest dein Herz für ihn, durchbrichst seine Einsamkeit und Jesus ist dir begegnet und Jesus sagt, das hast du mir getan. Ich war nackt, sagt Jesus, ohne Kleidung. Oder mit ärmlicher Kleidung, wo ein Mensch sich schämt, so herumzulaufen. Und das passiert bei uns nicht so häufig, aber zurzeit gibt es dazu ja auch die Möglichkeit. Und du hast etwas von dem vielen, was du hast, abgegeben. Und jemand anders freut sich daran und kann es gut gebrauchen. Und Jesus sagt, das hast du mir getan. Mir ist was Eigentümliches passiert vorgestern, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich habe in der Nacht geträumt, dass ich nackt wäre, aber mitten unter den Menschen. Ich habe überall versucht, mich zu verstecken. Wenn man nackt ist, ist man schutzlos, man schämt sich, man sucht den Rückzug. Mancher ist jemand, der ständig herumläuft und sich schämt, weil er sich nicht wertvoll als wertvoll ansieht und so rumläuft im Hinterkopf, hoffentlich bemerkt mich keiner, sich selbst abwertet. Auch er kann Schutz erfahren, da wo jemand ihn wertschätzt. Und Jesus sagt, du bist mir begegnet, das hast du mir getan. Ich war krank, sagt Jesus, und du hast mich besucht. Jesus sagt nicht, du bist gekommen und hast gesagt, ich habe die Gabe der Krankenheilung, steh auf und lauf wieder. Das wäre auch sehr schön. Sondern Jesus sagt einfach nur, du hast mich besucht. Und er sagt, das hast du mir getan. Vielleicht sogar gepflegt. Das wäre ja noch mehr als das, was Jesus hier erwähnt. Wie viele pflegen auch in ihrem Angehörigenkreis Menschen über lange, lange Strecke mit sehr viel Einsatz. Auch da sagt Jesus, das hast du nicht nur dem anderen getan, wenn du es aus Liebe tust und nicht nur mit Zähneknirschen. Wenn du es aus Liebe tust, du hast es mir getan. Und ein anderer ist in seiner Seele krank und du hast dich ihm zugewendet. Und Jesus sagt, du hast mich besucht, mir dein Herz geöffnet, das hast du mir getan. Ich war gefangen, sagt Jesus, und du hast mich besucht. Einzelne gehen ins Gefängnis, ganz konkret. Und da sagt Jesus, ich begegne dir in dem, der dort gefangen ist, der schuldig geworden ist, ja, der schuldig geworden ist, aber so ist Gott uns ja begegnet, wir sind ja alle schuldig geworden. Und er lässt uns nicht hocken in unserer Schuld, sondern er reicht uns seine Hand. Er kommt mit seiner Gnade. Das zeigt er uns auch heute Morgen wieder im Abendmahl. Und mancher ist auch in sich selbst gefangen oder in einer Sucht oder worin auch immer. Und da kommt jemand und lässt ihn da drin nicht stecken. Und Jesus sagt, das hast du mir getan. Man könnte sicherlich noch andere Beispiele nennen. Jesus hat diese 6 Bereiche ausgewählt, diese 6 Situationen. Ich habe für mich nochmal angefügt, ich war traurig und du hast mich in meiner Trauer nicht alleine gelassen. Mich fragte jemand aus der Gemeinde bei unserem Thema bunte Gemeinde, kommt die Farbe Schwarz auch vor? Nicht in der Grafik. Da sind wir bei vielen bunten Farben. Aber auch dann, wenn es dunkel ist im eigenen Leben, man trauert oder in einer tiefen Depression steckt oder was auch immer, ja, die Farbe Schwarz kommt auch vor. Und auch das letzte Thema wird es darum gehen, dass Jesus trauert und weint. Die ersten Christen waren dafür bekannt, dass sie Menschen, die keine Verwandten hatten, beerdigt haben, weil sie um die Würde jedes Menschen bis zum Schluss wussten. Dafür waren sie bekannt, da haben auch Nichtchristen drüber geschrieben. Von daher wurde auch das zu den 7 Taten der Barmherzigkeit gezählt, schon der frühen Kirche. Liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht ein großes Geheimnis, was Jesus uns hier offenbart? Dass er uns begegnet in Menschen, die in Not sind. Und zwar er begegnet uns dort. Ich verstehe das noch nicht so ganz, aber im Kern verstehe ich es. Von uns oft unerkannt begegnet er uns. Und er zeigt uns 6 Situationen, wo ein Mensch, der das Ebenbild Gottes ist, leidet. Und Jesus sagt, was ihr einem von diesen Geringsten getan habt, und das könnte missverständlich sein, Jesus wertet diese Menschen nicht ab, sondern er sagt, was ihr einem von dem, der am Nullpunkt angekommen ist oder dem es richtig dreckig geht, der am Ende ist, das meint er damit, was ihr dem getan habt, das habt ihr mir getan. So sehr identifiziert sich Jesus mit unserem Menschsein und mit konkreten Menschen. So konkret ist er auch ans Kreuz gegangen. Er hat keine Theorie darüber entfaltet, sondern er hat es ganz konkret getan. Und da begegnet uns nicht der mächtige Jesus, nicht der König, nicht der Verklärte in Herrlichkeit, sondern der leidende Jesus, der selbst all das ja auch durchbuchstabiert hat. Und so leidet Jesus auch heute noch. Und deswegen sagt er, was du einem von meinen Ebenbildern getan hast, das hast du mir getan. Gott lieben ist eine Tat. Manchmal ist Gott lieben auch ein Gefühl. Aber wenn es nicht zur Tat wird, dann ist das fromme Gefühlsduselei. Ein um sich selber kreisen. Liebe wird immer auch zur Tat. Und Simon von Kyrene ist uns als Beispiel genannt im Neuen Testament, wo einer das Kreuz Jesu trägt. Und immer da, wo wir es uns etwas kosten lassen, für einen anderen, der in Not ist, da zu sein, tragen wir das Kreuz Jesu. Nehmen wir unser Kreuz auf uns. Dieses oft so missverstandene Wort. So wie Simon von Kyrene es sagte. Eine Frau, die schon sehr lange Christ ist, kam zu mir und sagte, Hartmut, ich bin in einer Glaubenskrise. Ich bin schon lange mit Jesus unterwegs und Obwohl ich schon so lange mit ihm unterwegs ist, lässt mich eine Frage zurzeit nicht mehr los. Wo tust du wirklich aus Liebe zu Jesus einem anderen etwas Gutes? Und sie hat gemerkt, dass sie geistlich nicht mehr weiterkommt. Sie kommt geistlich nicht mehr weiter, sondern tritt auf der Stelle. Und da hilft auch nicht mehr Gebet, mehr Bibellesen, mehr Lobpreis, mehr Gottesdienste, sondern diese Glaubenskrise stellt sie vor eine andere Entscheidung. Nämlich, will ich Jesus auch da nachfolgen, wo es mich etwas kostet und wo es ganz konkret wird und ich mich Menschen in Not zuwende? Sonst folge ich nicht mehr Jesus, sondern es wird billig und bequem. Und der Glaube verliert auch seine Kraft und verflacht. Jakobus schreibt sogar, wenn der Glaube nicht zur Tat wird, dann ist er ein Scheinglaube, ein Pseudoglaube, ein toter Glaube. Es ist kein Glaube. Kann es sein, dass du vielleicht geistlich deshalb nicht mehr weiterkommst, weil du eigentlich möchtest, dass dein Glaubenskomfort noch vergrößert wird? Aber Jesus möchte dich in einen viel realeren Glauben hineinführen, wo es handfest wird. Ein Glaube, der mit der harten Realität auch der Not dieser Welt zu tun hat, mitten in dieser Welt, wo du keinen Bogen um die Not machst. Nein, ich will kein schlechtes Gewissen machen. Wir können nicht für alle da sein. Aber jedem begegnet Jesus mindestens durch einen Menschen. Mehr sagt Jesus hier auch gar nicht. Er sagt nicht zu einem, dass er ihm in jedem dieser Menschen begegnet ist. Sondern er sagt, ich war krank und du hast mich besucht. Und Jesus sagt, wenn du vielleicht in einer solchen Glaubenskrise bist, sagt Jesus dir, ich will dir neu begegnen. Aber vielleicht auch, wenn du sonst in deinem Glauben glücklich lebst, sagt Jesus, ich will, dass dein Glaube vertieft wird und an manchen Stellen konkreter wird. Und wenn du Menschen in Not begegnest, wirst du erfahren, ich bin bei dir und du wirst mich neu sehen lernen. Und du lernst neu vertrauen, weil du da etwas loslässt, etwas riskierst, es dich etwas kosten lässt und neue Schritte gehst. Jesus ist Mensch geworden, das nennen wir Inkarnation, Fleischwerdung. Und er sagt, ich begegne dir auch als Mensch in dem, der in Not ist. Und noch zwei Ergänzungen dazu, zu dieser Inkarnation, diesem Geheimnis der Inkarnation. Jesus begegnet dir auch, dir selbst, in realen Menschen, in Fleisch und Blut. Du kannst ihn sehen. Zu seinen Lebzeiten hatte Jesus zwei Hände, zwei Augen, einen Mund, einen Körper. Er konnte nur an einem Ort sein. Und er hat eine Gemeinschaft gegründet, seine Gemeinde, damit er einen Körper hat, mit dem er an vielen Orten sein kann. Gleichzeitig, auch körperlich. Er ist unsichtbar bei uns, aber er will auch körperlich da sein. Auch das ist seine Inkarnation. Die Gemeinde wird sein Körper genannt. Mit Händen, Augen, Ohren, Mund, mit der Tat, Schwestern und Brüder. Und jeder, der mit Jesus unterwegs ist, hat es erlebt, dass Jesus ihm begegnet ist durch eine Schwester, durch einen Bruder und ihm Gutes getan hat. Und wie oft hast du das erlebt? Und oft hast du es gar nicht gemerkt. Wie oft hast du Jesus übersehen? Er kam zu dir und du dachtest, das ist ja nur Paul oder nur Susanne. Und hast gesagt, Jesus, warum begegnest du mir nicht? Ich habe es doch jetzt so nötig. Und du übersiehst ihn, weil er dir in einer Schwester und einem Bruder begegnet. Vielleicht hast du dich auch schon bei Gott beschwert oder bei Jesus Vorwürfe gemacht und gesagt, gerade wenn ich dich brauche, dann bist du nicht da. Dann sehe ich nichts von dir. Aber Jesus will dir begegnen durch deine Schwester, durch deinen Bruder. Das heißt aber auch, dass du dich auf sie zubewegst, dass du für sie offen bist. Mancher muss es dringend lernen, dass er die Gemeinschaft seiner Geschwister sucht, damit er auch Hand und Fuß und Auge und Mund Jesu konkreter noch erlebt und Jesus zu dir kommt. Verachte nicht, wenn Jesus zu dir kommt in seinen geringsten Schwestern und Brüdern. Und ein letztes. Jesus will durch dich zu anderen kommen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann will Jesus in dir und mit dir zu anderen kommen. Das sagen wir uns oft. Aber ist das nicht ein Wunder, dass der Sohn Gottes durch seinen Heiligen Geist so demütig ist, dass er in mir Wohnung nimmt, einem schwachen Menschen, einem sündigen Menschen, einem Menschen, der versagt, und dass er dann durch mich, obwohl ich so unvollkommen bin, und durch dich, obwohl du so unvollkommen bist, zu einem anderen kommen will. Er wartet nicht darauf, bis du perfekt bist, weil dann würde nie was passieren. Sondern jetzt, so wie du bist, wenn du offen dafür bist, will er durch dich einem anderen begegnen. Und das ist nicht nur Demut Gottes, das ist eine große Ehre für uns, dass er uns zu seinen Stellvertretern macht, dass der Menschensohn durch uns Menschen zu anderen kommt und sie in uns etwas von Jesus sehen können. Vielleicht ohne, dass wir das bemerken, meistens sogar. Ich komme zum Schluss. Dieses Wort Jesu vom letzten Endgericht, was so aufrüttelnd ist, sagt er so, weil er jeden Menschen vor eine Entscheidung stellt. Er stellt uns vor die Entscheidung, ob wir ihm nachfolgen wollen. Und auch in diesem Punkt nachfolgen wollen. Es ist auch für die Hungernden und für die Fremden und die Trauernden und die Gefangenen entscheidend, ob jemand kommt. Und Jesus sagt, deswegen ist es auch für mich entscheidend, ob ich geliebt werde auf diese Weise oder ignoriert. Und zum Schluss bringt er es dann auf den Punkt und sagt, die einen werden hingehen in ewige Strafe, die Gerechten in das ewige Leben. Auch ein Glaubender ohne Tat der Liebe ist wie tot und hat keine Zukunft. Aber sagt Jesus, denen, die glauben und auch in ihrer Unvollkommenheit und im Bewusstsein ihrer Schuld und des Versagens sich mir anvertrauen, meiner Gnade und Schritte gehen auf den anderen zu, wo der Glaube sich in Liebe zeigt, denen verheiße ich das ewige Leben. Was für eine Zusage Gottes.